Heute mit Carsten Ehlich und Sebastian Sievers.
Generell ist Deutschland, so wie ich das mitbekommen habe, von anderen Bands, die international spielen, hat dann natürlich schon ist sehr breit aufgestellt, hat einfach natürlich auch 80 Millionen Einwohner und ein paar Länder umrum, wo die Leute im Zweifel auch nochmal kommen könnten. Aber ich glaube, das ist schon relativ einzigartig, dass es so breit auch gerade an kleinen und mittleren Festivals ist.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Carsten Ehlich und Sebastian Sievers im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Sebastian kennt man ja eher unter seinem Spitz- oder vielleicht sogar Künstlernamen Hirsch. Er ist Sänger und Bassist bei Montreal und dort vor allem verantwortlich für das Bandbusiness. Er war vor circa einem Jahr hier im Podcast. Vor fast 5 Jahren hier war Carsten, er ist Gründer vom Merch Cowboy, einem Merchandise Fulfillment Anbieter. Gemeinsam initiierten sie jetzt die 3. Ausgabe des Merch Cowboy Mixtapes, einem Benefits Projekt mit namhafter Begleitung. Grund genug, sich einmal darüber zu unterhalten und was sonst noch so passiert. Hallo zusammen, moin moin.
Moin moin Alex, hi.
Moin.
Danke, dass wir wieder hier sein dürfen.
Bevor wir über das Mixtape Nummer 3 sprechen, vielleicht einmal so kurz der Check-in. Es ist jetzt Mitte Mai. Wart ihr schon auf ersten Festivals aktiv?
Ja, also ich habe schon unter freiem Himmel gespielt und habe direkt auch eine Regenklatsche abbekommen. Wir waren am 3. Mai in Österreich, in Wien beim Turbofest mit Turbobier, was quasi deren Heimspiel ist, wo sie sich dritte Wahl uns und noch ein paar andere Bands eingeladen haben. Und da merkt man gleich wieder, was für ein anderes Spiel das doch ist. Ne? Das im Club ist ja alles irgendwie sehr schön vorhersehbar und planbar. Open Air sieht das dann schon vielleicht ganz anders aus. Und wir sahen dann irgendwie ab Lied 6 die Wolken aufziehen und pünktlich zum letzten Lied war dann der Platz komplett klatschnass. Also wirklich so ein richtiger Gewittersturm. Da weiß man gleich, okay, der Sommer geht wieder los. Das wird alles wieder spannend hier und schön, dass alles Equipment nass eingepackt, wie man das haben will, wie der Sommer losgeht halt. Da fährt man schon so weit, wie es geht, weg von Hamburg und dann doch wieder sowas, ja.
War denn wenigstens bei Turbobier wieder gutes Wetter?
Bei denen war natürlich wieder gutes Wetter, natürlich Carsten, das haben wir natürlich, es war 10 Minuten schön, Montreal kriegt einmal die Klatsche ab.
Na gut.
Aber ich denke lieber früh in der Saison einmal so ein Ding abkriegen, als dann irgendwie später oder die ganze Zeit auch so, weil das war jetzt irgendwie so, ne, aber man wird gleich wieder...
Pullover-Merch, hattet ihr Pullover dabei?
Ja, Merchandise war natürlich... Finde ich gut, dass du gleich die Merchandise, den Blick hast darauf, aber war wirklich so, die Zipper waren natürlich alle weg, alle klatschnass und...
Fantastisch, ja.
Es ist ja so, ja. Regen, das einen freut, das anderen leid.
Ich war noch auf keinem Festival. Ich bin gerade zurückgekehrt von der Donuts Akustiktour. Wir waren noch mal drin und ich glaube, meine Festivalsaison startet erst in 2 Wochen oder sowas. Aber
okay. Ja,
es geht wieder los. Der Sommer kommt.
Super.
Und ich bin irgendwie verwundert, Hirsch, dass ihr nass geworden seid, weil irgendwie hat es doch gefühlt in Deutschland seit 3 Monaten nicht mehr geregnet, oder?
Es war ja auch einfach Wien. Ich glaube, das war der Fehler. Wir haben uns da zu weit rausgewagt aus dem sicheren, regenfreien Terrain. Also hier in Berlin hat es auf jeden Fall seit Ewigkeit nicht geregnet, das stimmt.
Aber wir brauchen ja den Regen. Wir brauchen den Regen.
Ja.
Und das ist eine perfekte Überleitung, denn auch andere Leute brauchen etwas, vor allen Dingen Geld. Und ihr habt Mixtape 1, 2 und jetzt 3 gemacht. Das kommt am 18. Juli. Carsten, vielleicht kannst du einfach mal erklären, was hat es damit auf sich? Was ist das? Und was ist das Ziel damit?
Ja, das Merch Cover Mixtape Volume 3. Es gibt ja schon 1 und 2. Und Hirsch und ich haben in der Pandemie... aufgrund mehrerer Gründe eigentlich. Also da war die Kulturbranche ja komplett am Arsch und wir hatten auch mehr Zeit. Und dann haben wir gesagt, Mensch, also Hirsch hat ja auch eine Crew und wir arbeiten ja bei Merch Cowboy auch mit ganz vielen Freelancern zusammen. Und da war die allererste Idee dieses Mixtapes initiiert damals von uns, dass man sagt, wir müssen was für die Freelancer in der Kulturbranche tun. Das hat dann auch sehr gut geklappt. Und da hatten wir auch Bands versammelt aus dem Merch Cowboy Kosmos. Die gleiche Idee poppte dann wieder auf zum Angriffskrieg auf die Ukraine. Da haben wir das Ganze nochmal gemacht. Und jetzt aufgrund, ich sag mal, der politischen Lage, die auch so ein bisschen regnerisch ist, in den letzten Jahren, muss man ja fast schon sagen, und im Zuge der vorgezogenen Bundestagswahl, haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, komm, wir machen es nochmal. Es ist jetzt kein richtig, also ein Angriffskrieg ist noch was anderes. Es ist ja eher ein schleichendes Problem, mit dem wir uns konfrontiert sehen, gemischt noch mit ganz vielen anderen Problemen auf dieser Welt, die da vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Aber da haben wir gesagt, irgendwie kommt uns unser Land gar nicht mehr so demokratisch vor wie früher. Wir müssen was machen. Und haben uns dann, das ist uns auch in diesem Prozess, das kann man auch, kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal sagen, Hirsch, gar nicht so leicht gefallen, wie es uns sonst leicht gefallen ist, das überhaupt in den richtigen Fokus zu rücken und da die richtigen Spendenziele zu finden. Wir haben auf jeden Fall jetzt mit Pro Asyl und Leave No One Behind zwei super Spendenziele gefunden. Wir haben wieder eine ganz, ganz tolle Welle der Solidarität erfahren aus der Branche. Also wir haben die Toten Hosen auf dem Sampler, wir haben die Ärzte, wir haben die Broilers, wir haben Deichkind. Wir haben auch wieder die alten Bekannten aus dem Merch-Cover-Kosmos, Montreal natürlich, Sonderschule, Matzen sind dabei. Ich glaube, wir haben insgesamt 22 Acts drauf. Und genau, das läuft jetzt seit 3 Monaten. Wir sind auch ganz glücklich und 18.07. kommt das Ding raus. Wir sind ganz gespannt.
Hirsch, möchtest du noch etwas ergänzen?
Ja, klar. ja, wie Carsten schon sagte, waren natürlich die ersten zwei Anlässe, also diese quasi nicht existierende Arbeit für ganz viele Leute im Kulturbetrieb, das war natürlich ein ganz brennaktuelles Thema und da haben sich auch sehr viele Leute dann solidarisch gezeigt. Dann war natürlich, kamen sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine nach Deutschland und in andere Regionen und da haben wir halt Geld gesammelt, um halt Geflüchteteninitiativen zu unterstützen. Das war Leave No One Behind damals auch. Und wie Carsten sagt, das war halt diesmal, jetzt gibt es nicht das eine brennende Haus, vor dem alle stehen und sagen, okay, da müssen wir jetzt aber schnell mal löschen, sondern es ist halt so eine grundsätzliche langsame Aushöhlung der demokratischen Grundstruktur durch von der rechten Seite, das muss man so sagen. Und da haben wir dann uns Gedanken gemacht, okay, wen nimmt man denn da als Spendenziel? Weil das war natürlich jetzt bei dem ersten, da gab es ganz klar einfach einen Verein aus Düsseldorf, der das Geld Hand for Hands irgendwie, der das quasi weitergegeben hat. Da konnte man Anträge stellen und dann konnten Leute aus dem Musiksektor, die eben zurzeit nicht Geld verdienen konnten, das Geld bekommen. Leave No One Behind hat natürlich durch die Infrastruktur auch in der Geflüchtetenkrise im Rahmen des Ukraine-Kriegs einfach super geholfen. Und jetzt haben wir uns da sehr lange mit beschäftigt, wo geht das Geld hin so. Und da gab es auch einige Organisationen, wo man dann gemerkt hat, okay, die wollten das zum Beispiel gar nicht, die wollten nicht die Aufmerksamkeit, weil es einfach nicht Teil des Konzepts ist. Es gibt auch welche, die sagen, ey, wir haben gesehen, Künstler XY steht im Raum, da können wir jetzt auch nichts mit anfangen. Also es war jetzt nicht so, dass das sofort die Superklicks waren, sondern und dann haben wir aber Leave No One Behind, haben wir gesehen, ach krass, okay, mit denen hat das super funktioniert und auch die sind in dem Sektor sehr aktiv und fördern demokratische Strukturen durch ihre Projekte. Und Pro Asyl ist natürlich einfach auch eine gegebene Größe für das, was sie machen und sind einfach, das ist, haben wir dann auch gemerkt, einfach im Zweifel gut, einfach doch einen großen, erprobten Partner zu haben, als jetzt irgendwie vielleicht 7 kleine Initiativen, wo man auch nicht genau so richtig weiß, okay, was ist los. Aber in Pro Asyl haben natürlich auch viele Bands einfach, die auf dem Sampler sind, schon auf Tour-Erfahrungen gemacht, ne? Die haben dann Stände da und so und dann weiß man, okay, das ist auf jeden Fall eine saubere Geschichte. Und auch mit den Bands ist es natürlich immer so, das merkt man auch heutzutage, wenn man die Band zusammenstellt. Wir versuchen ja durchaus, das irgendwie divers zu gestalten und jetzt nicht nur unser persönliches Telefonbuch da reinzubringen, sondern eben auch den Frauenanteil, solche Sachen beachtest du, dass es jüngere Menschen dabei sind in den Bands, dass die Musikrichtung auch jetzt nicht alles nur Punkrock ist, sondern sich so ein bisschen breiter aufstellt. Und das habe ich gemerkt so beim dritten Teil, dass wir, Carsten und ich, da schon viel, viel offener oder nicht offener, aber viel, viel reflektierter rangehen als beim ersten, wo man einfach gemacht hat und dann hinterher hat man gemerkt, ach krass, das sind jetzt ja einfach 18 Männerbands von 20 so. Also weil man das einfach, ne, man war so ins Tun gekommen. Und das ist bei diesem dritten Mal, haben wir uns auf jeden Fall viel, viel mehr Gedanken gemacht schon so.
Ein Lerneffekt.
Ein Lerneffekt ist da. Das ist ja auch schön, dass man so als Mitte 40-jährige weiße Männer auch noch ein bisschen was versucht zu optimieren. Das ist ja nicht immer so.
Aber was uns, wenn man dann so bei den Toten Hosen oder den Ärzten anklopft, so, ich meine, da gehe ich davon aus, da klopfen ganz viele an. Wie kann man die dann überzeugen mitzumachen?
Naja, im Grunde genommen ist es so, wenn man schon ein paar Jahre dabei ist, dann kennt man sich, ne? Und wir hatten jetzt beim letzten Sampler hatten wir Farin Urlaub mit seinem Racing-Team mit einem Song drauf. Und beim letzten Mal hatten wir die Toten Hosen auch schon drauf. Das heißt, wir haben jetzt quasi einfach nochmal wieder an die gleiche Tür geklopft und haben gesagt, ey, wir planen da wieder was. Wobei man auch sagen muss, dass zum Beispiel auch im Kosmos von Die Ärzte pro Asyl auch eh immer schon ein Spendenziel ist, was angewählt wird. Sprich, da hatten wir es uns halt auch mit der Auswahl unserer Spendenziele schon so ein bisschen leicht gemacht, dass man da nicht gesagt hat, so ja, okay, cool, wir möchten euch unterstützen, aber wir verstehen die Spendenziele nicht. Also das ist auch das, was ich eben nochmal ergänzen wollte. Das ist uns dieses Mal, das kann man ja auch offenlegen, Hirsch, mit Abstand am schwersten gefallen. Also wir haben, glaube ich, sehr, sehr lange an unserem Wording und an der Pressemitteilung rumgedoktert. Und speziell du hattest da immer wieder auch große Probleme mit, das überhaupt erstmal in einen Rahmen zu fassen und zu sagen, wofür spendet man denn jetzt überhaupt? Ja. Und wir haben liebe Grüße an dieser Stelle mit Alex von den Donuts, auch einen dritten Part, der eher so im Hintergrund agiert und ein ständiger Ideen- und Kreativgeber ist, mit dem man sich austauscht, der da auch immer noch ein weiterer Resonanzboden für Hirsch und mich ist. Wenn wir uns was ausdenken, dann legt man das dem Professor Alexander vor und dann sagt der, hat er direkt auch eine Meinung dazu, was ja auch total gut ist, so, ne? Kann da dann halt auch nochmal sagen, verstehe ich nicht oder wie habt ihr euch das gedacht? Aber dieser Prozess überhaupt, ein Wording zu finden, das ist jetzt ein Sampler gegen Faschismus. Okay, wow. Ja. So. Ja, cool. Oder ja.
Oder wie oder für irgendwas ist ja vielleicht ein bisschen besser. Also genau. Das war so, ist halt einfach die Sachen, mit denen man sich da beschäftigt. Und das war eben bei den ersten beiden Samplern viel, viel klarer und von vornherein gegeben, dass man sagt, okay, wir sammeln Geld, um Geflüchteten zu helfen, ist natürlich eine viel, viel einfachere und gängige Geschichte so. Das ist bei diesem Sampler eben anders gewesen. Aber trotzdem war das, und das war das Schöne, dass halt auch die ganzen Bands und Managements und Labels da trotzdem, oder die sind trotzdem, die verstehen sofort. Es ist ja einfach eher in die Außenkommunikation, wo man das, finde ich, mal sehr sauber, oder wo wir es sauber haben wollen. Weil wir haben ja alle auch schon länger mit irgendwelchen NGOs und Organisationen zu tun. Auch mit Viva Con Agua waren Carsten und ich 2016 zusammen in Äthiopien, uns das anzugucken, wo dann auch örtliche Sachen dabei sind. Und ich finde halt einfach maximal wichtig, wenn man irgendwas mit Spenden Geldern macht, dass halt allen Beteiligten klar ist, worum es geht und wo das hingeht und was die Sachen sind. So, und das wollten oder ist uns halt sehr wichtig, dass wir das super sauber spielen und das sehr transparent alles haben, weil wir kennen das eben alle auch anders, ne? Dass es irgendwelche schmierigen Aktionen gibt, wo dann nicht genau klar ist, wo das Geld hingeht oder einfach super verschwenderisch mit umgegangen wird. Also wir versuchen wirklich, wir selber sehen kein Geld dafür, auch wenn wir da viele, viele Stunden Arbeit reinstecken. Aber da stellt jetzt keiner eine Rechnung, also Carsten und ich, für das, dass wir das machen und wir bereichern uns da jetzt nicht dran. So, das ist halt immer sehr wichtig, dass das wirklich, wir versuchen die Kosten so minimal wie möglich zu halten, um möglichst viel Gewinn zu erzielen und den dann eben spenden zu können.
Also ich glaube, dieser Äthiopien-Ausflug mit Viva Con Agua damals, Viva Con Agua hängt quasi in Äthiopien in dem großen NGO-Kosmos auf der Welthungerhilfe drin oder hing drin. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Jahr 2025 ist, aber wir hatten sehr viele Sessions mit der Welthungerhilfe, die uns auch erstmal erklärt haben, super interessant auch für die Arbeit jetzt. Was ist denn überhaupt eine NGO? Wie arbeitet eine NGO? Und was sind die Risiken bei einer NGO? Und was sind die möglichen Gewinne, die man dann abgibt im Land einer NGO? Weil wenn eine Organisation einen riesigen Wasserkopf hat und man sammelt erstmal Spenden, um überhaupt die ganze Infrastruktur am Laufen zu halten, dann kommt ja unten nur noch ein Tröpfchen an Spende raus. So. Ja. Und wenn es halt nicht transparent ist, wo irgendwelche Spenden hinkommen, dann finanziert man eventuell eine Organisation, die da vielleicht alle gut von leben und die halt auch in bester Absicht vielleicht sogar operieren. Aber vielleicht hat man manchmal was aus dem Blick verloren, dass die Spenden gar nicht mehr da ankommen, wo sie eigentlich ankommen sollen.
Ja, und das haben wir da quasi so gelernt, das oder wurde uns auch so ein bisschen beigebracht, dass die, wie viel Prozent quasi von, wenn man ne, 100 Euro Spenden einnimmt, wie viel Prozent quasi rein für die Infrastruktur einer Organisation sind und daran kann man so ein bisschen messen, wie sauber gearbeitet wird. Und es ist halt irgendwie zwischen 15% und 30% und geht natürlich bei manchen auch bis 50% hoch. Aber das haben wir natürlich mitgenommen, um zu gucken, wir versuchen jetzt auch mit so einem Sampler möglichst wenig Grundkosten zu haben. Und das heißt, die Leute, die da mitarbeiten, ob das jetzt Grafik ist oder der Mensch, der das mastert und so, die machen das halt alle entweder umsonst oder auch für einen ganz geringen Obolus. Weil es, wenn jeder, der eine Platte rausbringt, weiß, dass da natürlich sehr viele Kosten entstehen können. Und wenn man jetzt sagt, am Ende hast du 2.000 bis 3.000 Platten oder Tonträger verkauft, dann und man hat aber einen riesen Kostenapparat, dann bleibt da auch nicht viel über. So, sondern ja. Das ist halt jetzt anders als bei einer Album, sonst bei einer Albumveröffentlichung sehen wir halt schon, dass wir Leute ins Boot holen, die auch Bock drauf haben auf das Projekt und dadurch wir die Kosten natürlich so ein bisschen runterkriegen. Auch der Hersteller, der CD-Hersteller, Handle with Care, macht uns ein Spezialdeal, sowas ist natürlich auch nicht selbstverständlich so, ne? Das ist schon ja. Ganz cool.
Jetzt habt ihr erzählt oder hat Carsten erzählt, ihr wart in Äthiopien, habt euch das angeguckt, habt viel gelernt über NGOs. Um jetzt mal wieder so den Schwenk zur Musikbranche zu bekommen. So, wir haben ja alle viel gelernt in den letzten, 20 Jahren. Wie bringt man denn heutzutage eine Veröffentlichung raus, einen Sampler raus? Habt ihr euch auch darüber Gedanken gemacht? So vielleicht mal so als erstes Stichwort, wenn man mit Bands zusammensitzt und sich überlegt, wir bringen jetzt ein neues Album raus. Ich meine, Montreal können da vielleicht auch ein Lied von singen. Gibt es immer wieder auch die Diskussion, ja, Schallplatte machen wir wohl. Machen wir denn noch CD? Und das ist dann auch schon eine ernst gemeinte Frage. Also wie bringt man heutzutage denn dann Sampler so eine Veröffentlichung raus?
Da muss man sein, also darf ich kurz einfangen, da muss man, glaube ich, sehr individuell auf jede Band und jedes Publikum eingehen. Also das ist da, Carsten und ich haben ja auch mit verschiedenen anderen Bands zu tun und da geht schon sehr weit das Ding auseinander. Bei dem Publikum, was wir ansprechen, ist die CD sicherlich noch gegeben. Wenn man ein Publikum hat, was 18 ist im Schnitt, und dann kann man sich wahrscheinlich die CD langsam schenken. Vinyl, glaube ich, ist noch was anderes, weil es einfach schon eher sowas wie so ein Merch-Artikel ist, den sich auch viele kaufen, die wahrscheinlich nicht mal einen Plattenspieler haben, aber weil es einfach haptisch mehr hermacht als eine CD. Das deshalb würde ich auf die LP immer setzen. Aber die CD, da hast du recht, klar, das ist in vielen Bereichen kann man sich das wahrscheinlich schenken. Aber gerade hier, wo wir dann eben doch die Breite oder ne, ein breiteres Publikum ansprechen, wir merken als Band zum Beispiel bei den Merch-Verkäufen ganz klar, wenn wir in der Stadt spielen, verkaufen wir mehr Vinyl. Wenn wir auf dem Land, auf dem Festival irgendwo sind, dann verkaufen wir auch wieder sehr viele CDs und kaum noch Vinyl. Das heißt, bei unserem Publikum ist offensichtlich die CD dann eher noch da. Aber da kann Carsten natürlich mit 80 Bands oder die betreut auch wahrscheinlich ein Lied von singen, dass das sehr weit auseinandergeht. Da gibt es Bands, die noch die CD sehr brauchen und die LP wahrscheinlich nicht.
Leute abwarten, irgendwann kommt die CD auch zurück. Es kommt
ich hoffe doch,
zurück.
Wir haben die Lager sind voll.
Also wir haben bei Merchcore mittlerweile so an die 100 Veröffentlichungen im Jahr und da stellt sich natürlich am Anfang immer die Frage der Zielgruppe. Das hat Hirsch ja gerade schon angesprochen. Ne? Wie ist vor allem die Alterszusammensetzung? Wir machen auch das bekommen wir auch in unserem Service gespiegelt. Es gibt Menschen, die sind irgendwann angefangen, CDs zu sammeln. Und es gibt auch Menschen, die diese CD-Sammlung nicht aufgelöst haben. Und die kaufen halt auch immer noch CDs. Das werden halt auch immer weniger Menschen. Ich muss ehrlich gestehen, ich frage mich auch immer, wieso werden überhaupt noch CDs gekauft? Aber es scheint noch ein Pool an Menschen zu geben, die das mögen. Und bei einer Vinyl muss man sagen, da steckt ja halt auch so ein bisschen die Seele einer Künstlerin, eines Künstlers drin. Weil da hat ja Künstlerin hoffentlich selber entschieden, welche Farbe die Vinyl hat und hat auch an der Gestaltung mitgewirkt. Auf jeden Fall in dem Teich, in dem wir uns bewegen, machen die Künstlerinnen das selbst. Aber wir haben einen vorgefertigten Plan, wie man eine Veröffentlichung angeht. Spielen natürlich halt auch die Chartregularien immer mit rein. Also wie kann man auch Umsatz aus dem Merchandise und Umsatz aus den Tickets mit in den Chartumsatz reinflechten, um sich ans Regelwerk zu halten. Und im Grunde genommen, also das Mixtape wird ja auch für die Charts angemeldet und chartet hoffentlich hoch. Wir haben auch am 18.07. Schon mal im Kalender ankreuzen, haben wir eine Release-Party in Münster. Da gibt's noch eine Einladung an alle, wo auch Live-Musik stattfinden wird. Und da werden wir dieses Mixtape auch live verkaufen, wo es dann halt auch für die Charts zählt. Im Grunde genommen, früher gab's Label, die gibt's jetzt immer noch.
Gibt's jetzt auch noch, zum Glück.
Gibt's ja auch.
Die Redfield Records zum Beispiel.
Ja, Redfield Records, Amigo Records, wir haben ja alle drei ein Label, Merch Cover Records.
Ja, stimmt.
Aber wir wissen ja auch alle, dass die Funktion sich extrem geändert hat. Also ein Label hat ja gar nicht mehr die Aufgaben, die ein Label früher gemacht hat. Hat jetzt vielleicht neue Aufgaben halt auch einfach, ne? Also bei uns hat ein Label mittlerweile oft die Funktion, dass man dann auch das Produktmanagement stellt. Wenn jemand sagt, wir möchten eine Platte veröffentlichen, dann macht man jetzt nicht direkt, wie es ein Label früher gemacht hat, den Geldbeutel auf und sagt so, okay, in meinem Telefonbuch sind die Öffentlich-Rechtlichen und TV Total früher oder sowas. Vielleicht könnt ihr da spielen. Und man hatte halt so seine vorgefertigten Adressen. Das ist ja heutzutage ganz anders, wo alle sich selber promoten können. So. Ich weiß nicht, Alex, wie ist das bei dir bei Redfield Records? Also wie schätzt du denn überhaupt ein, was ein Label im Jahr 2025 können muss, um etwas zu veröffentlichen?
Das Problem ist, glaube ich, dass ein Label, so wie ich sehe, alles können muss, zumindest in so einem Indie-Bereich. Ne? Also das ist tatsächlich etwas, was ich auch mit unseren Artists oder auch mit neuen Artists immer wieder bespreche, dass ich glaube, der Name Label oder Plattenfirma, der hängt zwar irgendwie noch immer noch oben drüber, so vielleicht ein bisschen schief so, aber letztendlich kann das auch einfach irgendeine andere Bezeichnung sein, so, sondern es geht einfach darum, dass man so bausteinmäßig, glaube ich, den Artists helfen kann. Ne? Die einen brauchen definitiv ein Produktmanagement, wobei das eigentlich was ist, was wir eigentlich immer mitmachen. Die anderen brauchen mehr Hilfe einfach in der Organisation oder bei Social Media. Andere sind da super fit und das ist dann immer so, wo man sich so denkt, so das ist alles so baukastenmäßig und gleichzeitig ist es ja auch so, aufgrund der sinkenden Verkäufe, was Tonträger angeht, muss man sich ja zwangsläufig beschäftigen mit sowas wie Verlagsarbeit, Merchandise, wie funktioniert das, oder auch, dass man externes Produktmanagement mittlerweile, das mache ich zum Beispiel auch, externes Produktmanagement für Bands mache, die vielleicht auch ein bisschen größer sind oder ein bisschen, wo ein bisschen mehr geht, so, und die dann einfach dann nochmal Hilfe am Schreibtisch brauchen. Also so sehe ich tatsächlich aktuell gerade eine Rolle von einem Label. Der Vorteil ist natürlich, wenn man so ein gewachsenes Netzwerk hat, dass man zum Beispiel relativ easy dann so Vertriebsstrukturen schon hat und die einfach so aktivieren kann.
Ja. Das ist ja auch von der Bandseite, dass beide Seiten müssen sich ja gerade sehr wandeln, sehe ich und finde ich so. Ich weiß ja nicht, wenn du jetzt mit jüngeren Bands zu tun hast, ich finde halt krass, wenn wir jetzt Supportbands, junge Supportbands dabei haben, wie die aufgestellt mittlerweile sind, wir eigentlich vor 20 Jahren, wie unbedarft und unvorbereitet wir da reingetaumelt sind und natürlich auch in viele Fallen getappt sind erstmal am Anfang. Und heutzutage, gerade natürlich durch Social Media, hat man natürlich heute als junge Band die Möglichkeit der Selbstvermarktung zumindest schon mal in der Hand. Das gab es ja vor 20 Jahren jetzt auch nicht. Und gleichzeitig merkt man so, okay, ein paar Bands sind einfach wirklich, du musst irgendwie Pfiffikus haben, der sich ein bisschen mit Merch vielleicht auskennt. Dann gibt's immer einen, der quasi sich so ein bisschen auch so mit Zahlen auskennt und so. Also es ist schon, jetzt einfach nur noch Künstler sein, Lieder schreiben und ein Mastertape abgeben, das ist, glaube ich, die wenigsten werden damit durch durchkommen, sondern genau wie ein Label, das jetzt einfach sich breiter aufstellen muss, müssen auch Bands so ein bisschen ihre Fähigkeiten breiter orientieren, glaube ich. Und wenn man da zusammenkommt und dann sagt, ich weiß nicht, wenn du denn eine Band siehst und ein paar Mal triffst, merkt man wahrscheinlich, okay, krass, die haben einen, der kennt sich selber mit Merch gut aus, muss ich erstmal diesmal nicht so viel machen. Dafür brauchen sie Hilfe bei der Tonträgerherstellung, was ja am Anfang einfach auch ein kniffliger Punkt ist. So, da sehe ich dann irgendwie, heutzutage ist schon noch bei den ersten 2, 3 Alben auf jeden Fall Label nötig. So. Also es wird keine Band das erste Album einfach mal so komplett selber rausbringen können und herstellen können. Das wird nach wie vor schwierig sein. Aber ich glaube schon, dass Bands natürlich sich, wenn sie dann irgendwann merken, okay, nach 2, 3 Alben werden, glaube ich, immer mehr dann das selber irgendwie wahrscheinlich oder viele Bereiche zu sich rüberziehen, weil man ja einfach sehr viel Geld sonst abgibt, was einfach, ja, es ist ja nicht mehr viel Geld im Topf bei vielen, ja, Bands. Und dann ist nach und nach natürlich sinnig, das quasi diese anfangs outgesourcten Sachen wieder reinzuholen und das selber zu machen, um da ein bisschen die Fee zu sparen. Ne?
So unromantisch wie es ist, aber wenn eine Band nur aus KünstlerInnen besteht, dann kommt vielleicht was wahnsinnig Gutes raus, nämlich Musik, worum es geht. Aber ja, der wirtschaftliche Aspekt, also eigentlich braucht man immer einen Menschen in der Band, der das Zepter in die Hand nimmt und sagt so, okay, ich führe uns hier jetzt einfach mal wirtschaftlich durch. So.
Weil du auch sonst viel zu anfällig bist für außen. Es gibt ja sehr viele schlimme Gestalten auch in der Branche, die sonst sehen und dich quasi nehmen und das ganze Geld absaugen und einfach auch negativen Einfluss auf die Band haben und die Kunst somit ja auch haben. Also dass man schützt sich ja quasi auch, wenn man sich so ein bisschen selber ausstattet mit diesem Handwerkzeug, einfach um zu erkennen, wer labert Müll und wer ist tatsächlich ein korrekter Typ, so, ne?
Nochmal so die jungen Bands, das würde ich gerne nochmal kurz betrachten, weil wenn man sich jetzt so fragt, so würde man ja spontan antworten, das ist alles viel anstrengender geworden, man muss viel mehr leisten, man muss viel mehr machen und manchmal denke ich so, also ist das denn wirklich richtig? Also vielleicht auch mal hier, wenn du so zurück überlegst, wie das früher war. Es ist ja nicht so, dass die Bands früher irgendwie nur abgehangen haben, sondern ihr habt auch richtig geackert. Ihr habt zwar vielleicht nicht den ganzen Tag Reels gebaut, sondern ihr habt stundenlang in irgendwelchen Bussen seid ihr durch die Gegend gefahren und habt einfach an jeder Steckdose gespielt. Ja. Da weiß ich auch nicht, ob das heutzutage noch jede Band so machen würde vor 20 Leuten im Jugendzentrum in Melle. Aber ihr habt das ja auch alles gemacht und wenn ich andere Bands, die auch so lange dabei sind, die haben ja auch immer richtig geackert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine alte weiße Mann-Geschichte ist, die ich erzähle, aber ich denke mir so, es ist jetzt nicht so, dass es früher alles einfacher war.
Nee, das nicht. Die Möglichkeiten, die äußeren Faktoren haben sich einfach geändert und das ist ja auch nicht böse Absicht von irgendwem gewesen oder so. Aber das bringt ja sehr viele Chancen auch mit sich. Also du kannst dich ja heutzutage viel unabhängiger machen als vor 20 Jahren, wo du einfach nur über den Weg, du konntest ja Platten nur über den Handel verkaufen. Das heißt, du warst abhängig von Vertrieb und solchen Sachen. Das ist ja heute mit eigenen Online-Shops und E-Commerce-Systemen und alles ja viel, viel besser. Also nicht besser, aber zumindest individueller planbar.
Freier.
So. Freier, genau. Und andersrum gibt es aber auch nicht mehr die Spielmöglichkeiten. Während vor 20 Jahren wir natürlich einfach noch überall, jeder hat Konzerte mit 20 Leuten veranstaltet und alle hatten Bock drauf. So, ein Veranstalter zeigt dir heute einen Vogel oder die meisten, wenn du sagst, ja, ich komme hier mit meiner Band, wir fahren 8 Stunden und dann spielen wir vor 20 Leuten. Das ist heute kaum noch möglich so und das machen dadurch natürlich auch weniger Leute und viele Bands versuchen einfach erstmal möglichst eine Zuhörerschaft zu bekommen über meinetwegen Internet und irgendwelche Marketing-Sachen, damit du nicht bei Null anfängst, weil natürlich auch einfach die Support-Slots und die Festival-Slots jetzt anders umkämpft sind als vor 20 Jahren noch und Sachen, die wir irgendwie damals bekommen haben oder Bands, die zu unserer Zeit Anfang 2000er da gespielt haben, solche Slots gibt's gar nicht mehr, also so in der Masse. Und dadurch muss man sich automatisch natürlich umorientieren, aber das würde ich jetzt gar nicht groß bewerten, das ist einfach eine andere Zeit und die Bands jetzt haben andere Herausforderungen und eben auch andere Möglichkeiten, muss man ganz klar sagen. Du hast dieses Vermarkten, das Internet hast du eher in der Hand, damals gab es nur Printmagazine und da bist du halt nur reingekommen, wenn du einen Promoter bezahlt hast und teuer dies, das, also ob du jetzt dein Geld für Meta ausgibst, Meta-Werbung oder damals für eine Promo-Agentur und dann Anzeigen gekauft hast in irgendwelchen Magazinen oder Zeitungen, das ist wahrscheinlich irgendwie plus minus null, aber es ist einfach, du musst es natürlich merken, was geht so in deiner Zeit, ne?
Also ich glaube, die Arbeit ist für junge Bands vielleicht also gleich geblieben, nur die Art hat sich extrem verändert.
Genau.
Also heute heute hat man extrem viel Bildschirmzeit und
ja, wir hatten viel Vanzeit.
Ja, genau. Also das hat sich dann halt irgendwie geändert. Aber es ist ja jetzt auch für kleinere Acts nicht, Stichwort Meta, nicht einfacher geworden, sichtbar zu sein, weil man muss sich ja heutzutage Sichtbarkeit erkaufen. Das kostet dann natürlich auch wieder Geld. Aber das ist, glaube ich, für den Kopf wahnsinnig anstrengend. Und überhaupt erstmal zu schaffen, sichtbar zu werden und sich überhaupt erstmal Gehör zu verschaffen, ist heutzutage in diesem riesigen Dschungel an Inhalten, den es gibt, ist es schwierig geworden. Aber es hat jetzt auch keiner gesagt, dass in den Montreal-Anfängen vor 20 Jahren das unanstrengend war. Nur war es natürlich das, was halt auch ein bisschen Lifestyle hatte. Also Montreal haben noch bis in die hohen 20s im Van geschlafen. Also wenn man mit denen unterwegs war und ja, man zum ersten Mal oder zum zweiten Mal beim Highfield Festival gespielt hat, so vor 10, 15 Jahren, ja, da gab es kein Hotel. Da war so, Carsten, du kommst mit, aber da war wer der Letzte war, der hat auf der Rückbank im Van keinen Platz gekriegt und es gab halt ein Drei-Mann-Zelt, was aber halt auch keiner aufgebaut hat. Und dann, und man hat dann halt auch einfach im Van hinter der Bühne geschlafen, ja, also ein bisschen die Augen zugemacht und dann ist man halt am nächsten Tag weitergefahren und dann wusste man nach so einem Montreal-Wochenende aber auch, was man getan hatte. Hat sich auch nach Arbeit angefühlt. War wahnsinnig spaßig und ist ja auch eine lustige Zeit. Ich weiß nicht, ob Bands das heutzutage immer noch so machen, aber das hatte schon so ein destruktiven Punkrock-Charakter noch, der sich ja jetzt auch immer noch so ein bisschen im Montreal-Lifestyle widerspiegelt. Alle sind ein bisschen ruhiger geworden, aber das könnte man damals schon als wild bezeichnen. Und auch da muss man sagen, das funktioniert ja auch nur, wenn am nächsten Tag jemand sagt, jo, alles klar, ich setze mich jetzt ans Steuer und fahre zum nächsten Festival. Und derjenige war bei Montreal meistens immer Hirsch.
Ja, vorne links, Position vorne links.
Verantwortung übernehmen. Und man hat sich da halt irgendwie so einen Modus operandi erarbeitet, dass das alles funktioniert. Und hat aber diesen Lifestyle auch auf die Bühne getragen. Und das hat ja dann halt auch was, macht ja halt auch was mit den Menschen, die vor der Bühne sehen und sehen, okay, das ist jetzt wirklich authentisch. Der Typ hat wirklich einfach einen riesigen Rum-Cola-Fleck auf seinem weißen T-Shirt und das ist auch relativ scheißegal.
Ja, passiert.
Passiert. War auch Arbeit, aber heutzutage ist es wahrscheinlich andere Arbeit, ne?
Ja. Festivals, nochmal ein ganz gutes Stichwort. Carsten hat es vorhin im Vorgespräch erzählt. Vielleicht können wir da auch nochmal so den Blick drauf lenken. Beziehungsweise vielleicht kannst du auch nochmal einen kurzen Einblick geben. Merch Cowboy, ihr seid ja nicht nur Merchandise-Fulfillment-Anbieter, arbeitet ja auch auf Festivals.
Ja. Ja, also ich habe letzte Woche noch mit irgendjemandem drüber gesprochen, dass teilweise unser Firmenname Merch Cowboy eigentlich nur noch eine Funktion beleuchtet und das eigentlich ein bisschen irreführend mittlerweile ist. Zudem haben wir uns vor 20 Jahren einen Namen gegeben, den man nicht gendern kann. Was machen wir jetzt? Aber wir arbeiten im Bereich Merchandise, wir arbeiten im Bereich Vertrieb, wir arbeiten im Bereich Musikvertrieb, wir arbeiten im Bereich Ticketing, wir arbeiten im Bereich Kreation und Kollektion und was Merchandise-Vertrieb und Kollektionsentwurf angeht, haben wir eigentlich jeden Sommer immer einen relativ vollen Terminkalender. Und ich glaube, es geht in 2-3 Wochen los. Da sind, glaube ich, haben wir eine 40-köpfige Mannschaft beim Copenhagen Festival.
Ach, krass.
In Kopenhagen im Hafen. Ein Metal-Festival, kommen 25.000 Menschen. Aber von diesen 25.000 Menschen kauft auch jeder, glaube ich, dreimal gefühlt. Also das ist eine irre Materialschlacht. wir haben über 100 Artikel immer in unserem Portfolio. Das geht wirklich von normalen Shirts über Ringe, Ketten. Man kann sich sogar einen Kühlschrank kaufen, einen Koppenhell-Kühlschrank, dass wenn man die Tür aufmacht.
Liefert ihr den dann?
Ja, genau, das ist ein, ich sag den Namen jetzt nicht, das ist aber ein Markenkühlschrank und die Marke hat sich ausgedacht, cool, wir branden den mal auf Koppenhell und kostet, glaube ich, irgendwie 6.666 Kronen, haha.
Nein, ach so, Kronen, okay.
Und wird dann nach dem Festival in der Woche frei Haus geliefert.
Oh, ich will nicht wissen, wie viele da denken so, was kommt denn da? Scheiße, habe ich wohl auf dem Festival am Kühlschrank gekauft.
Ja, so ist geil. Das, aber ganz oft kommt auch, also letztes Jahr haben wir, glaube ich, 6 verkauft und von den 6 Leuten kam 4 am nächsten Tag wieder zurück so, Entschuldigung, ich habe gerade auf meine Kreditkarten abgelehnt. Ich glaube, ich habe hier gestern irgendwie wahnsinnig viel Geld auszugeben. Kannst du mir sagen, was das ist? Und dann so, ja, das ist ein Kühlschrank. Ach du Scheiße. Oh. Kann man den noch irgendwie zurückgeben? Also es gibt sogar, finde ich auch schlau, von den Koppenhell-Machern haben wir zusammen entworfen, es gibt eine Bierbar, weil man sich so ranschlängelt in dieses Merch-Zelt und man muss immer relativ lange warten. Also es ist halt auch so ein bisschen so eine Attraktion. Also ihr kennt ja auch vom Wacken, da ist ja Merchandise auch eine Attraktion. So ist es beim Koppenhell auch. Und auch in der Wartezeit hat man die Möglichkeit, auf der Hälfte sich mit neuem Bier auszustatten und wird dann schon so an diesen kleinen Teilen und sowas schon so vorbeigeschleust, sodass, wenn man sich 2 neue Bier kauft, ein Liter Bier mehr drin hat, wenn man erstmal zum Kaufprozess kommt.
Oh je, das ist ja klar.
Ja. Oh, das ist jetzt aber hier... Was soll ich dazu sagen?
Wettbewerbsverzerrung.
Ja. Genau, aber das ist ein super Festival und wir fahren da immer mit 20 Leuten aus unserem Kosmos, aus dem Merchcover-Kosmos hin, also dann auch mit Festangestellten und Freelancern und haben dann auf der dänischen Seite dann wiederum eine Merch-Firma, die ich irgendwann mal kennengelernt habe. Eine reine Frauenfirma, mit der wir da zusammenarbeiten. Happy Ducks, Grüße. Und mit denen machen wir das zusammen. Und dann hat das Koppenhell auch noch ein Volunteer-System, wo wir dann auch immer Volunteers haben und wir so einen richtigen Volunteer-Teacher haben, der sich dann um die Volunteers kümmert und die dann in den Arbeitskreislauf morgens so einführt, sodass man halt auch weiß, was zu tun ist, weil bei über 100 Artikeln muss man ja auch wissen, wo was liegt.
Ja.
So. Genau. Das ist immer ein großer Brocken, der, ich weiß jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist, ganz am Anfang des Festivalsommers liegt. Also man ist dann halt auch wirklich 12 Tage da. Ne? Also dieses
Festival. 12 Tage?
12 Tage, krass. Genau. Das Festival geht 4 Tage und es gibt ein Presale in der Stadt, weil in der Stadt vorher auch schon immer Metal-Konzerte sind, der auch 4 Tage geht und dann brauchst du ja auch noch 3-4 Tage zum Vorbereiten.
Na klar.
Das ist immer eine lange Zeit, aber auch eine spaßige Zeit. Und dann wird die ganze Truppe, ist schon eingespielt und geht dann aufs Vainstream Festival, was in Münster in unserer Heimatstadt ist. Und das fühlt sich dann immer so ein bisschen kleiner an, obwohl es eigentlich gar nicht kleiner ist. Aber man weiß dann halt schon, was man tut. Und genau, dann machen wir noch das Summer Jam Festival in Köln und das Frauenfeld Festival in der Schweiz machen wir dann auch noch. Ja. Genau.
Und zwischendurch unterwegs.
Genau, und zwischendurch habe ich ja auch noch die Funktion als Tourmanager der Donuts und werde dann auch noch hier und da auf ein paar Festivals sein.
Und wir treffen uns auch ein paar Mal im Sommer, nämlich einmal, wir spielen mit Montreal auf dem Vainstream, da macht dann, sind wir quasi beim Merch hier, bei Carsten natürlich am Stand. Und ich meine, wir spielen mit den Donuts auf dem Matchburner irgendwie zusammen und am Ende des Sommers.
Die habe ich kennengelernt in Hamburg im Grünspan letzte Woche.
Den Matchburner-Typen?
Die Typen. Also es waren ja, 2.
Ja, nicht so viel Privates jetzt hier. Wir sind hier im Business-Podcast.
Ja, genau.
Sind
ja
auch, das müsst ihr nachher weiter besprechen.
Nein, ja. das ist ja Business, weil das Matchburner Open Air sei ja genannt, dass es, glaube ich, in Norder steht. Also, ja. Aber ich habe jetzt gelernt, man kann noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Hamburgs dahin fahren. Und die haben das Kunststück hingekriegt, als sie als Line-Up Donuts, Montreal und Itchy Ich vergesse jetzt jemanden, der unten im Tableau steht. Hirsch, vielleicht kannst du mir da helfen.
Trepto sind auch noch dabei.
Das ist ein Kunststück?
Ja, an einem Tag gab es noch nicht tatsächlich. Also es sind ja drei.
Und das ist doch eigentlich eine Band.
Die sich alle lange Zeit kennen und alle spielen hintereinander weg. Das kommt in der Tat nicht so oft vor. Weil sonst ist es wirklich so, dass man das oft sieht auf Festivalplakaten, aber nie am gleichen Tag.
Mensch.
So.
Na sowas.
Und das ist das inoffizielle Sommerfest von allen. Also Alex, komm da auch gerne hin. Ich hörte auch, dass die Sonderschule auch dahin kommen will, aber einfach nur, um da zu sein.
Ja. Das wird sehen und gesehen werden in Norderstedt.
Genau.
Herrlich.
Am Stadtrand von Hamburg.
Wie ist euer Überblick? So, wir sprechen über Festivals. Carsten hat es im Vorfeld auch schon gesagt. Man hört jetzt Kopenhagen. Also die Dinger werden halt immer mehr entertaining. So, das definitiv. Das heißt, die Großen werden immer größer und üppiger. Es ist ja auch irgendwie so eine Entwicklung, wo man das Gefühl hat, das muss so sein, das möchte man. Gleichzeitig sagte Carsten so, naja, irgendwie Festivals sterben, keine Ahnung. Es werden ja schon wieder immer mehr, ne?
Ja.
Na, wenn man als Nicht-Deutscher in diese Festivallandschaft eintaucht, dann muss man eigentlich denken, die Deutschen, die haben doch einfach einen Vogel. Es gibt halt einfach 800 Festivals. Also es gibt Rock in der Parklücke, Rock hinter der Hecke. Es gibt, also, und das ist jetzt noch nicht mal gelogen. Also es sind ja wirklich, also Hirsch kann dazu Rock aber auch gegen mehr Regen sagen.
Rock.
Ja. also es gibt ja wahnsinnig viele Festivalperlen, die ich weiß nicht, ob sie große Probleme haben. Da stecken ja halt auch immer ganz, ganz, ganz viel Ehrenamt hinter, dass ja keiner Geld mitverdient. So, ne? Aber es gibt immer noch wahnsinnig viele Festivals, wo die Leute sich den Arsch aufreißen und man da auf den Platz kommt und man freundlich empfangen wird und denkt so, naja, hier stehen doch jetzt 1000 Leute. Das funktioniert doch. Was ist dein Eindruck, Hirsch?
Ich glaube, also generell ist Deutschland, so wie ich das mitbekommen habe von anderen Bands, die international spielen, hat dann natürlich schon ist ja sehr breit aufgestellt, hat einfach natürlich auch 80 Millionen Einwohner und ein paar Länder umrum, wo die Leute im Zweifel auch nochmal kommen könnten. Aber ich glaube, das ist schon relativ einzigartig, dass es so breit auch gerade an kleinen und mittleren Festivals ist, so breit aufgestellt ist. Ich kriege natürlich aber von Veranstaltern sehr oft auch mit, dass viele am Kämpfen sind, gerade so die mittelgroßen, weil du hast natürlich, die Kosten sind riesengroß geworden, du kannst die Eintrittspreise nicht unendlich weiter hochschrauben. Und da sind welche am Kämpfen. Aber ich wundere mich auch immer wieder, dass auch in manchen Regionen einfach neue Festivals aus dem Boden gestampft werden. Weil ich kriege das von anderen Bands oder Agenturen oder Festivalveranstaltern hier mit. Was für ein Riesenaufwand das ist, auch behördlich mit diesen ganzen Genehmigungen und so. Die Duna zum Beispiel haben ja selber mal ein Open Air gemacht mit 2500 Leuten in Büren. Und das ist halt Wahnsinn, was da dranhängt mit Dixi-Klos und mit Zaun und hier und alles. Also es ist nicht so einfach, wenn Leute so auf ein Festival gehen und sagen, ach ja, geil, Festival gemacht. Das ist schon sehr tricky, auch die Bühne muss dann vom Bauamt abgenommen sein und was da alles dranhängt. Deshalb freue ich mich, dass trotz der großen gestiegenen Kosten immer noch so viele Festivals stattfinden und auch noch ein paar dazukommen. Klar, ist es natürlich so, dass irgendwelche sich dann auch irgendwann mal verkalkulieren und kaputt gehen. Das kann natürlich, es passiert natürlich immer wieder. Und ich habe auch dieses Jahr wieder irgendwelche gesehen, wer war es denn, wo dann gesagt wird, dieses Jahr wird es uns jetzt nicht geben, wir gucken mal, hoffen mal, dass wir es nächstes Jahr hinkriegen. Das finde ich, es ist immer schade, so klar, weil man eben weiß, wie viel Herzblut da Leute auch reinstecken an Festivals, und das machen die wenigsten, um da jetzt reich mit zu werden oder Geld dran zu verdienen, sondern das ist eben schon in den meisten Fällen so Idealismus oder einfach Leute haben Bock drauf, dass das passiert. Aber ich glaube, das ist wie mit Bands oder mit Labels. Es ist natürlich immer ein gewisser Wandel da und ein Kreislauf, und manche Dinge gibt es seit 20 Jahren, die haben sich nicht an die aktuellen Sachen angepasst, und dann geht auch mal was kaputt, während natürlich andere Leute das mit neuerem Ansätzen reingehen und direkt so ein Konzept hinstellen, auch vielleicht von Line-Up her einfach anders Leute ansprechen, wo dann auf einmal wieder mehr Leute kommen. So, wenn man natürlich am Line-Up über Jahrzehnte nichts ändert, dann kann natürlich passieren, dass das irgendwann mal schwächer wird. So, das ist natürlich so, aber generell habe ich da nach wie vor, wie Carsten auch, wundere ich mich jedes Jahr krass, wie viele Festivals möglich sind. Und als eine Band wie wir, ich sag mal im irgendwie mittleren Orbit, kann man auf jeden Fall noch sehr, sehr viel im Sommer spielen, wenn man da Lust drauf hat. Und auch als gerade als kleinere Band noch eher, wo die Gage nicht so das Problem ist für einen Veranstalter. Also ich glaube, als junge Anfang 20-jährige Band kann man durchaus 20 bis 30 Festivals im Sommer spielen, wenn die Agentur gute Arbeit leistet. Ne? Das ist natürlich auch sehr wichtig.
Und das ist jetzt immer ganz interessant, weil ich sehe es hier auch, gerade hier in der Region, wir sitzen ja an der Grenze zu Ostwestfalen-Lippe, OWL, da gibt es ja eine ganz lange Festival-Tradition, auch von so umsonst und draußen Festivals, sehe ich ähnlich so, und das sind immer so kleine, liebevoll von Ehrenamtlern gestaltete Festivals, oft so dann auch so Dorffestivals, wo einfach das ganze Dorf dann hingeht oder so. Klingt jetzt erstmal positiv im Vergleich zu dem, was wir eben gesagt haben. Naja, in Clubs, in Jugendzentren, wo auch immer, da wird es halt immer schwieriger. Das geht eigentlich alles gar nicht mehr. Jetzt so die Gegenfrage, wie ihr das beobachtet. Junge Bands, neue Bands, gibt's da was? Kommt da was? Ist doch dann eigentlich, klingt jetzt so von außen, ganz vielleicht simpel betrachtet, klingt das ja erstmal wieder positiv. Es gibt mehr Spielflächen, es gibt kleinere Festivals, wenn es jetzt auch noch junge Bands, neue Bands geben würde, hätten die doch vielleicht gute Chancen.
Ja, also vielleicht hören das jetzt auch ganz viele kleine Festivalveranstalter und greifen sich an den Kopf und sagen so, oh Gott, Leute.
Ja.
Aber man kann es ja auch wirklich nur von außen betrachten. Ich fand gerade genau. Den Vergleich gerade ganz gut, dass es so ein bisschen mit einer Bandarbeit zu vergleichen ist, weil kleinere Festivals, da campen dann wirklich die Leute 2-3 Wochen vorher und das ist ja auch ein ganzes Jahr Arbeit, aber vielleicht werden die kleinen FestivalveranstalterInnen jetzt halt auch sagen so, es wird aber auch jedes Jahr schwerer, weil man muss die Tickets 10 € teurer machen und dann verkauft man vielleicht auch 200 € weniger und früher war dann, ist ein bisschen vielleicht was übergeblieben, jetzt surft man dann halt schon an den roten Zahlen, die Bands wollen mehr Geld haben, wahrscheinlich halt auch, ne, weil die Kosten der Bands halt auch gestiegen sind, also gagentechnisch ist das ja halt auch nochmal eine Wirtschaft für sich. Ich glaube nicht, dass es einfacher geworden ist, aber ich glaube nicht, dass das diesen Idealismus, ein Festival zu veranstalten, klein bekommt. Weil die Leute sind ja das ganze Jahr in ihren Vereinen wahrscheinlich einmal oder zweimal die Woche beschäftigt, um dieses Festival an Start zu bekommen und zu sagen, das, was du gerade meintest, Alex, so Dorffestivals oder kleinere Festivals, dann ist der Onkel von dem einen, ist der Getränkelieferant aus dem Dorf und mit dem muss man dann nochmal sprechen und so und vielleicht kriegt man dann halt aber auch von irgendeiner Limo-Brause kriegt man dann halt irgendwie auch noch ein Sponsoring oder sowas. Ich glaube nicht, dass es einfacher geworden ist, aber es funktioniert trotzdem und ich hoffe, dass es noch ganz lange weiter funktioniert. Bei kleineren Bands ist das bei uns so, wir haben Nachwuchsbands und wir versuchen das auch wirklich gezielt zu fördern. Also wenn wir Bandanfragen haben, vor allem junge Bands, die auch aus einem alternativen Gitarrenbereich kommen, dann hören wir immer ganz genau hin und gucken uns das immer ganz genau an, bevor wir sagen, nee, keine Zeit. Also auch wenn es am Anfang vielleicht kein Geld bringt, ist es mir persönlich ein großes Anliegen, diese Szene weiter zu fördern, weil es wird nichts bringen, dass oben irgendwann einfach alle die Klippe runterfallen, weil sie zu alt sind und unten nichts nachkommt. So. Ja. Es wird, glaube ich, immer schwieriger, Gitarrenbands, so ich sag jetzt mal Ü40, auf Slots zu platzieren, wenn sie nicht schon geschafft haben, sich so zu etablieren, dass sie Tickets verkaufen, weil die Slots für alternative Gitarrenbands auch immer kleiner werden. Das muss man auch sagen. Die Leute wollen DJs, die Leute, also man hat auch einen Paritätsauftrag, dass halt auch weiblicher Gesang und weibliche Bands stattfinden, was auch gut ist, aber der Slots für Nachwuchsbands, so wie man es früher kennt, ist vielleicht halt auch ein bisschen oldschool gedacht, 5 Typen gehen in den Proberaum und möchten dann die Welt erobern. Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger geworden.
Ja, das ist definitiv schwerer. Aber das genau, das muss ja nicht, das ist jetzt per se ja nichts Schlechtes. Also das ist ja auch, genau. der musikalische Absolut Zeitgeist nicht. Hat ja einfach mitgebracht und auch, ich glaube, äußere Faktoren. Es ist natürlich auch viel anstrengender und komplizierter, eine 5-Menschen-Band zu organisieren, als ein Duo, Typ am Computer und Frau am Gesang. Es ist natürlich 10 Punkte, die mir sofort einfallen, warum das natürlich auch viel sinniger sein sein oder viel, viel effizienter sein kann. So. Also, dass sich einfach die musikalische Produktionsformation irgendwie so ein bisschen geändert hat. Und ich sehe das auf Festivals sehr oft, dass da einfach, während früher einfach wirklich die von Carsten angesprochenen Fünfer-, Vierer-Bands waren, dass man jetzt ganz andere Konstrukte oder Formationen an, wenn man einen Bühnentag sich anguckt, da ist viel mehr Bewegung drin und da ist viel mehr Unterschiedlichkeit drin, als es einfach früher so war. Und das finde ich jetzt ist gar nichts Verkehrtes und das nehmen natürlich Veranstalter wahrscheinlich auch wahr und nehmen das auch mit so und müssen das halt so ein bisschen einfließen lassen. Das ist mein Gefühl sehr unterschiedlich. Manche Veranstalter und manche Festivals sind da schon sehr, gehen da sehr mit der Zeit und versuchen das mit reinzubringen und andere halten einfach sehr noch an älteren Mustern fest. So hat beides natürlich Vor- und Nachteile, aber das ist halt so die Beobachtung. Ne? Und ich glaube auch, wir haben auch die Bands, die wir bei uns auf Tour als Support dabei haben, sind auch oft Mitte 20. Und da tauschen wir uns natürlich aus und da kriegt man mal so Einblicke, dass in deren Realität, in deren Schaffensrealität und man will nicht immer klingen wie ein alter Onkel, aber wenn die fragen, erzählt man natürlich so, wie das war und es ist natürlich einfach ein ganz anderes Zeitalter, was Musik angeht, weil einfach die Entstehung von Internet und Social Media einfach, muss man sagen, sehr große Game Changer waren. Das ist nicht wegzureden, aber die wachsen ja quasi da drin auf und die werden in 10, 15 Jahren ganz andere Challenges haben, die wir noch gar nicht vorhersehen können, sondern das ist jetzt gerade in dem Zeitalter, was einfach Spotify und Meta dominiert ist, das wird in 10 Jahren nicht mehr so sein und das wir wären alle reiche Leute und gute Leute, wenn wir wüssten, was das nächste große Ding ist, aber feststeht, Spotify und Meta werden in 10 Jahren nicht, wahrscheinlich nicht mehr die Plattform sein, die das Leben bestimmen, hoffentlich.
Ja, und wir sprechen ja noch, also wir bewegen uns ja halt auch wirklich in einem sehr Oldschool-Zirkel und in einer Oldschool-Bubble. Ne?
Ja.
Wir haben noch keinmal hier das Wort TikTok erwähnt, was, glaube ich, für die Musikbranche halt auch eine ganz, ganz große Triebfeder ist. Wir setzen uns da, glaube ich, nicht so richtig mit auseinander, aber es gibt mittlerweile Festivals in Deutschland, wo 80.000 Leute hinkommen. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, in Weeze auf diesem Flugplatz, wo halt auch MitarbeiterInnen von Merch Cowboy hingehen. Also da spielt keine Gitarrenband mehr. Ne? Also
ja.
Das ist, aber es ist ja halt auch total gut und total wichtig, dass sich das Rad weiter dreht. Und wie langweilig wäre es denn, wenn es immer noch genauso wäre wie vor 20 Jahren?
Ist ja Bizarre Festival 2025, ja.
Parukaville ist das, ne?
Bitte?
Parukaville.
Ja, Parukaville, genau. Aber wie langweilig wäre es, wenn sich's nicht ändern würde. Und der Zeitgeist bringt mit sich, dass man auch einfach ein bisschen moderner ist und moderner denkt und vielleicht halt auch ein bisschen sein Denken sich so ein bisschen öffnet, weil das vor 15 Jahren auf einer großen Bühne einfach 100% Männer standen oder 98%, ist damals keinem aufgefallen. Da hat einfach früher keiner drüber nachgedacht. Und wenn man sich jetzt das mal überlegt, denkt man, wie bescheuert ist das denn, bitteschön? Also das ist doch einfach, also das ist ja auch gut, dass sich was ändert. Ne?
Da muss man als Musikbranche ja auch aufpassen, dass man nicht in so eine Thomas-Gottschalk-Falle irgendwie so tritt und, genau. und am ewigen Festival, sondern dass man sich da einfach mitwandelt, weil sonst wird es, glaube ich, schnell unangenehm und peinlich so, ja.
Ja, dann lass uns doch mal gemeinsam noch einen Blick in die Zukunft werfen und nochmal so ein bisschen auf diese Plattenfirma-Thematik kommen, beziehungsweise so uns wieder dahin annähern. Denn auch Carsten, wenn du sagst, so naja, wir sind eigentlich mittlerweile sehr vielfältig tätig. Wir haben jetzt festgestellt, wir sind alle mehr oder weniger Plattenfirma, wahrscheinlich ich am meisten. Dann ist es aber auch so, dass du sagst, naja, wir kümmern uns auch um den Vertrieb. Und dann habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, oder auch dann vielleicht bei Hirsch, weil ihr veröffentlicht ja, Amigo Records veröffentlichen ja nicht nur Sachen von Montreal, sondern auch mittlerweile von anderen Bands. Wie so ein bisschen ist, ob das dann irgendwann nicht so ein Paradoxum wird, dass man sagt, naja, wir brauchen kein Label und wir brauchen keinen Vertrieb, wir machen es selber und dann kommen einfach mal andere dazu und dann ist man ja wieder ein Vertrieb und ein Label. Tatsächlich etwas, so ist Redfield Records damals auch entstanden und dreht man sich dann nicht auf einmal im Kreis? Also ist das nicht auch gleichzeitig so eine Gefahr? Vielleicht Carsten zuerst oder
ja.
Will ich hier schon was sagen?
Also, ich weiß nicht, ob man sich da im Kreis dreht, weil mittlerweile ist halt mit Bands, mit denen wir länger zusammenarbeiten und die sagen, wir machen es jetzt selber, man sich erstmal fragen muss, okay, was macht ihr denn jetzt genau selber mit eurem Label? So, am Ende des Tages ist es so, dass man uns als Vertrieb, Merch Cowboy, wahrscheinlich brauchen wird, weil wir eine Infrastruktur geschaffen haben, die kein Künstler, keine Künstlerin selber machen will, nämlich am Ende der Wertschöpfungskette die Sachen packen.
Und nur wenige. Es gibt ein paar Bands, die machen das. Es gibt ein paar Bands, die machen es tatsächlich selber so bis zu einem gewissen Level. Aber irgendwann, wenn es ein bisschen mehr wird im Monat, dann kriegst du das ja nicht mehr hin. Ja.
Also das haben wir schon mal bei Merch Cowboy, was wir übernehmen, arbeiten, die man vielleicht sonst nicht übernehmen möchte, weil man sie in dem Umfang auch nicht mehr übernehmen kann. Aber dann bin ich eigentlich immer sehr großer Freund davon, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sagen, ich habe Bock, das selber zu machen, weil so hat ja Merch Cowboy halt auch einen totalen Schub erfahren. Früher haben wir Musik in unsere Shops bekommen, wenn die Chartrelevanz abgespielt war. So, und da haben wir wirklich nur, da war Merch Cowboy auch wirklich Merch Cowboy, da haben wir Merchandise verkauft, so. Und da ist der Shop gar nicht wahrgenommen worden als der offizielle Bandshop, wo man auch Tickets, Musik und Merchandise alles zusammen in einem Warenkorb kaufen kann, so. Zu der Labelgeschichte, also ich warne auch Bands manchmal davor, das selber zu machen, weil ich dann merke, da fehlt vielleicht halt auch so ein bisschen das Know-how und das vielleicht das Reindenken. Wir alle drei sind vielleicht Leute, die sich da reingedacht haben und die wissen, wie man das macht. Aber deswegen hat ja ein Label mit der Knowledge Base, die man da geschaffen hat, trotzdem immer noch eine Daseinsberechtigung, ne? Dass man sagt, so aus unserer Erfahrung heraus. Das sehe ich jetzt so ein bisschen seit der Pandemie, weil wir machen das ja alle hier so seit, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren oder so. Und das ist ja ein Erfahrungsschatz, von dem andere jetzt profitieren können, glaube ich. So. Und deswegen dreht man sich, glaube ich, nicht im Kreis, sondern nimmt das Label als Aufhängepunkt und sagt, wir möchten was zusammen veröffentlichen. Wie macht ihr das denn? So. Ob man das dann 2-3 Mal miteinander macht und man sagt, okay, dankeschön, jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt mache ich selber, ist ja dann jedem frei überlassen. Deswegen finde ich, hat man einen gewissen Wissensschatz und auch ein gewisses Telefonbuch und Netzwerk und weiß, wenn auch eine Veröffentlichung noch nicht so läuft, wie sie ist, dass man halt aber dann auch das Schiff noch steuern kann, weil man begleitet die Bands ja halt auch auf dem Weg und kann ja auf dem Weg ja durchaus ja noch Änderungen vornehmen. Ne? Ja. Also es ist ja nicht, wir stellen eine Pre-Order rein und dann war's das, sondern man begleitet die Bands ja halt auch auf dem Weg bis zum Release.
Ich glaube auch, es wird, das ist halt so ein Label ist eigentlich so ein Wort für mich jetzt heutzutage und Label ist ja schon damals immer das kleinere Pendant zu Plattenfirma gewesen, wenn wir jetzt mal von den großen Plattenfirmen, den Majors sprechen, die ja irgendwie große Apparate und im Grunde teure Banken waren, die für einen Vorschuss oder weil eine Band irgendwie eine Produktion bezahlt kommen wollte, dann für teilweise lebenslang oder sehr, sehr absurd lange Zeiträume eine Beteiligung an den Plattenverkäufen bekommen haben, gab es ja dann damals Indie-Labels, kleine Labels, die irgendwie ein bisschen wendigere und sympathischere Deals hatten, wo dann auch nicht 5 Alben direkt genommen wurden, sondern einfach nur eine Laufzeit von einem Album oder 2. Das ist ja schon, Label ist ja schon, so verstehe ich zumindest das Wort, ist ja schon eine in der Evolution einen Schritt weiter, ist ja schon der sympathischere Aufhänger. Und dass das sich aber weiterentwickelt, wie Bands zum Beispiel die Toten Hosen oder Fanta 4 oder die Ärzte haben ja damals in den 90ern auch eigene Labels dann aufgemacht, haben dann auch zum Teil andere KünstlerInnen da aufgenommen und dass die dann da quasi lernen und nach 2-3 Alben, wie Carsten sagt, das dann selber machen, finde ich, ist ein total gesunder Prozess. Also keine Band kann oder die wenigsten können beim Album Nummer 1 ein Album von vorn bis hinten so rausbringen, wie es ist. Das ist ja einfach ein Lernprozess, ganz wie Carsten sagt, da fließt ja viel mit rein. Und klar, man kann sich dann einen externen dazu holen, der vielleicht das schon ein paar Mal gemacht hat. Aber ich finde, dass KünstlerInnen bei Album 1 bis 3, und das kommt dann immer so auf den Lernkurve an oder wie die Band sich auch entwickelt, sich Hilfe holen bei einem Label-Service oder Label, wie ihr sagt hier, ne, das ist ja quasi, geht ja über die reine Tonträgerveröffentlichung hinaus mittlerweile, sich das holen, das lernen und dann irgendwie, wenn sie Lust haben, selber ein Setting aufsetzen, ist total gesund. Und dass andere KünstlerInnen sagen so, ey, pass auf, ich will einfach Künstler sein und auch Alben 4 bis 6 oder 4 bis 10 mache ich mit vielleicht wechselnden, aber mit Partnern, die mich in gewissen Bereichen begleiten, finde ich total legitim. Und das muss halt jeder selber für sich rausfinden oder sehen in der Band oder in der Konstellation, wie man Musik macht. Ey, was können wir selbst, welche Sachen bringen wir mit? Wo holen wir uns jemanden von außen dazu? Das ist halt der Prozess. Und viele haben natürlich ein Management und das finde ich ist auch eine sehr schwierige Position, weil es da jetzt auch nicht, da gibt es jetzt nicht so viele Personen, muss ich sagen, wo man sagt, ja, geil, Person XY wird dir schon sagen, wie es läuft, sondern es sind einfach sehr viele Personen da, die sagen, die reden einfach gerne, weil sie gerne reden so. Und das ist jetzt nicht unbedingt dann hilfreich für Menschen. Deshalb ist da leider einfach, das gehört zum KünstlerInnen, zum MusikerInnen sein dazu, selber rauszufinden, welche Personen, welche Gewerke hole ich mir dazu und welche helfen mir und welche vielleicht nicht. Und das wird keiner beim ersten Mal richtig machen. Und wichtig ist, dass man irgendwann im Prozess quasi merkt, was sind die Stellschrauben, die ich brauche.
Vielleicht noch ein Wort zum Thema Vorschuss, was ja früher halt einfach gezahlt worden ist, weil aber früher halt auch ein Musikvideo, was vielleicht nur bei MTV lief oder sowas, halt einfach wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Mhm. Das, was so ein bisschen vor dem Wandel war. Aber wir sind ja auch alle Label, die keine Vorschüsse zahlen, glaube ich. Allerdings ist es ja so, wenn du eine Pre-Order in einer Kampagne lostrittst, die 6 Monate vorher losgeht, dann sammelst du ja direkt Verkäufe und die Leute vertrauen dir ja und kaufen 6 Monate vorher die Katze im Sack, ohne zu wissen, was am Ende des Tages kommt, weil sie das unbedingt haben wollen. Und das wird ja halt auch in der Regel monatlich ausgeschüttet, sodass die Band ja eigentlich schon einen natürlichen Vorschuss in unserem Biotop, in dem wir uns bewegen, haben, mit denen sie dann arbeiten können, weil sie müssen ja ihre Platten bezahlen, aber sie können da vielleicht ja halt auch Promo von bezahlen. Das heißt, der Vorschuss ist in dem Moment, wo man sehr eng miteinander zusammenarbeitet und möglichst wenige Leute dabei hat, am Kuchentisch, sondern nur 2 oder 3 Parteien, die den Kuchen essen, dann bleibt ja halt auch mehr über. Der Kuchen ist kleiner geworden insgesamt, glaube ich, so. Aber deswegen hat man weniger Leute am Kuchentisch sitzen, damit alle satt werden. Aber du hast so einen natürlichen Vorschuss, den du dann auszahlst und den die Bands nutzen können, um den Gewinn bringend halt einfach zu investieren. Ne? Ja. Da kommt es dann aber wieder auf die Bands an, ob sie das können, ob sie das wollen und ob sie halt auch ein wirtschaftliches Verständnis haben.
Ja. Thema Vorschuss, vielleicht nochmal kurz, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil das ja immer so hochgejazzt wird, als besonders schlimmes vielleicht Thema. Da bin ich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen nüchterner, weil am Ende ist es ja ein Vorschuss auf zu erwartende Einnahmen. Und es obliegt ja auch dann den Artists so ein bisschen. Auf der anderen Seite, sie werden ja nicht gezwungen, das anzunehmen, ne, sondern in diese Verhandlung entsprechend einzugehen. Und das ist natürlich logisch in einem wirtschaftlichen Unternehmen. Wer viel zahlt, möchte auch gerne viel zurückbekommen, um das mal so kurz abzurunden. Was ich nochmal sagen wollte, also einerseits sehe ich Artists, wo man zum Teil verwundert ist, dass sie vielleicht sehr gut über einen längeren Zeitraum Sachen selber gemacht haben, die dann auf einmal zu einem Label gehen, wo man sich tatsächlich wundert und sagt so, das läuft da eigentlich super, von außen betrachtet. Andererseits hatten wir jetzt drüber gesprochen, dass es auch durchaus größere oder mittelgroße Acts gibt. Da habe ich mich auch in der letzten Zeit auch viel ausgetauscht mit anderen Leuten, wo man das Gefühl hat, ja, die wollen gar nicht mehr zu einem Label. Also die stellen fest, so das, was ein Label, eine Plattenfirma zu bieten hat, das passt irgendwie gerade nicht so richtig. Und die suchen dann Leute, die sie begleiten, eben im Produktmanagement oder wie auch immer. Habt ihr da das Gefühl, also einerseits vielleicht gerade Hirsch, du wirst dich ja, denke ich, viel mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. warum ist das so wichtig? Und andererseits gibt es genug Leute, die dann so als Freelancer, als Produktmanager, als was auch immer so da mit reingehen können? Oder wird das händeringend gesucht gerade?
Das kann ich natürlich jetzt nicht flächendeckend beantworten, sondern ich kann natürlich nur meinen Orbit da nennen. Aber das kommt natürlich sehr aufs Netzwerk an. Ne? Also das ist das Ganze ist ein Netzwerk-Zirkus. Aber meine Wahrnehmung ist schon so, dass wir schon noch genug Leute um uns rum haben, die in solchen Bereichen tätig sind und die man sich dazu holen kann. Und es muss ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Platte machen oder Matzen oder Donuts und so, man tauscht sich ja auch untereinander aus und bringt sich mit ein, ohne dass jetzt sofort eine Rechnung geschrieben wird oder irgendwer jetzt eine offizielle Position hat, sondern es ist einfach sehr viel Interessenaustausch, hilft uns allen da, glaube ich, schon sehr. Matzen haben ja auch ein eigenes Label inzwischen und Donuts ja eh. Und da gibt es unter Nadaoichi ja auch, da gibt es schon Austausch, ganz klar. Und dass man dann irgendwen findet, den man da quasi für die Kampagne, für diese paar Monate hinsetzt und sagt, okay, du bringst das jetzt alles zusammen, da gibt es, glaube ich, schon noch genügend Leute. Ich weiß, aber das kann natürlich in jeder Branche anders sein. Und was du meintest, dass Bands, auch wenn die selber jahrelang das selber gemacht haben, dann mal zum Label gehen, kann ich total auch verstehen, weil es natürlich für eine Person meistens sehr, sehr viel Arbeit ist. Und je nach Umständen sagt man sich, okay, wir haben das jetzt dreimal gemacht, wir sind jetzt hier von unserem, wir sind ans Limit gekommen von dem, was wir da selber hinbekommen. Vielleicht tut uns nochmal so ein äußerer Input und so ein äußerer Funke nochmal ganz gut. Das ist, finde ich, auch total legitim. Und dann merkt man vielleicht nach einem Album auch wieder, oder zum Beispiel, es gibt ja auch dieses Raising Empire war so eine neue Plattenfirma, die dann ein paar Bands auch einfach rübergezogen hat mit Vorschüssen oder ganz guten Deals geködert hat. So, natürlich haben dann einige gesagt, okay, das probieren wir mal aus. Und dann machen es jetzt aber hinterher dann doch wieder relativ viele dann selber, weil sie gemerkt haben, okay, dann war es jetzt doch nicht, dann habe ich das Gefühl, ich kriege das doch vielleicht besser hin. Und das ist ja total okayer Ansatz zu sagen, man versucht es mal. Also bevor man jetzt 5, 6 Alben immer im Schema F rausbringt und sagt, das haben wir schon immer so gemacht, finde ich total okay, dass man alle paar Jahre wie so ein Trainerwechsel bei einem Verein irgendwie auch mal sagt, gucken wir mal, was es macht so, ne, mit einem und mit wie es dann funktioniert. Da darf man nicht zu starr denken, glaube ich, in beide Richtungen. Also jetzt einfach nur am Label festzuhalten, weil es das Label ist, bringt nichts. Und jetzt nur dran festzuhalten, das auf Krampf selber zu machen, ist auch nicht für jeden das Richtige, glaube ich.
Ich glaube, Label ist ja halt auch so ein bisschen Netzwerk und so eine Label-Familie, wenn man es jetzt nicht gerade direkt selber macht. Ich habe so ein bisschen auch so das Gefühl, also bei Merch Cowboy vereinen sich ja ganz viele Bands, die aber ein eigenes Label haben, aber trotzdem haben sie dann den gleichen Vertrieb. Aber das gibt's ja jetzt halt zum Beispiel mit Bamboo Artist, die machen 1999, Chiagu und Zartmann. Das hat ja halt auch wieder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ne? Das ist ja so ein Family-Ding halt auch, wo man dann halt auch von den jüngsten Erfolgen von Chiagu und 1999 dann sagt, okay, Zartmann passt zu uns und der kommt mit in die Familie und er wird es jetzt wahrscheinlich auch einfacher haben, durch die jüngeren Erfolge seiner Label-Familienkollegen. Dann man featuret sich dann gegenseitig und auch da sind jüngere Menschen, die sich damit auseinandersetzen und wahnsinnig erfolgreich sind mit dem, was sie machen. Ne? Finde ich total spannend halt auch einfach. Also das Label ist auf gar keinen Fall ein Tod, sondern ich glaube, es ist lebendiger als, es ist genauso lebendig wie früher halt auch. Ne?
Ja. Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Ja.
Haben wir noch was vergessen?
Ich glaube nicht.
Haben wir echt ganz gut.
Ja, ich wollte noch mal sagen, dass man dieses Merch Cowboy Mixtape Volume 3.
Aha, so Cast nämlich. Sehr gut.
Genau,
das kann man sich ja halt auch immer noch vorbestellen. Ne? Und das gibt es halt als Doppelvinyl und das gibt es halt auch als CD. Und das gibt es auch in den hiesigen Shops der Bands, die daran teilnehmen. Aber man kann es auch auf der Plattform merchandmusic.de kaufen, aber man kann es halt auch einfach im stationären Handel kaufen. Also das steht halt auch in den Plattenläden des Vertrauens ab dem 18.07. Hier möchte ich jetzt die Empfehlung rausgeben, wenn das jemand hört und dieses Mixtape kaufen möchte, soll er es doch bitte im Montreal-Shop tun.
Oh, das aber nicht. Ja.
Nein, aber wir sind, das wollte ich noch einmal loswerden, wir sind wahnsinnig froh, dass so viele Bands direkt und total unkompliziert zugesagt haben, auch wenn sie in einem größeren Konstrukt sind. Ey, ist doch klar, wir geben euch einen Song, wir helfen euch. Da muss man sagen, ist auch ein schönes familiäres Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir da erfahren haben, jetzt schon zum dritten Mal. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass alle sagen so, hier habt ihr einen Song und wenn wir noch was für euch tun können, bitteschön, Dankeschön. Ja. Auch von Bands und Acts, die wir jetzt vielleicht nicht so gut kennen, wie Deichkind, die halt aber auch direkt gesagt haben, nee, klar geben wir einen Song, das ist für die gute Sache und finden wir super, was ihr macht.
Und ich finde auch sehr schön, dass das alles ohne Vertrag ist, muss man auch mal kurz sagen. Die sind ja natürlich irgendwelche Rechte, irgendwelche Plattenfirmen, Labels haben natürlich die Rechte und die ersten kamen oder ein paar kamen mal an und wollten hier so einen 7-Seiten-Vertrag, können wir was aufsetzen und wie so, das sprengt jetzt hier so ein bisschen den Rahmen. Und das fand ich sehr schön, dass da damals war das, glaube ich, Axel Schulz, Farin Urlaub, die haben uns das einfach per Mail freigegeben und dann fragte irgendwer anders, ja, wie haben die das denn gemacht? Ja, einfach per Mail. Ja, okay, dann reicht das für uns auch. Und das ist halt sehr schön, dass weil das würde dir den Rahmen sprengen, 22 Verträge jetzt hier aufzusetzen für ein Lied irgendwie, ne? Das macht es eben, dadurch kann man es überhaupt auch möglich machen, dass Leute so unkompliziert das cool machen, ne?
Ja. Und wer noch nichts vorhat, kommt zur Release-Show nach Münster, ne?
Am 18. Juli.
In Münster.
In Münster, da ist natürlich auch so einiges los, da ist das Deichbrand-Festival und so, das sind Sommerferien, aber ich schicke noch mal eine Einladung im Internet raus.
Ja, macht das
mal.
Im Internet. Gut, ey, ich danke euch für eure Zeit. Cooles Update. Ich wünsche euch viel Erfolg natürlich mit dem Mixtape und darüber hinaus. Und danke. Ich denke, früher oder später hören wir uns auch mal wieder hier.
Danke dir. Bis bald.
Ciao, ciao.
Da sein durften. Ciao. Ciao.
Wie immer möchte ich mich bei dir bedanken, dass du hier bis zum Ende durchgehört hast. Das war ja wieder ein munterer Austausch und ich habe in Gesprächen der letzten Wochen auch immer wieder festgestellt, dass durchaus Hörerinnen und Hörer sehr interessiert darin sind, solche Updates oder auch aktuelle Themen vielleicht auch mehr zu hören. Und ich werde mal schauen, ob und wie ich das in der Zukunft mit hier in den Redfield Podcast eingebunden bekomme. Solltest du Themenwünsche haben oder generell Input oder Gästewünsche, Gästeideen, dann melde dich gerne bei mir, bei uns auf allen Kanälen. Ich bedanke mich am Ende natürlich bei euch fürs Zuhören und bei Ticketmaster für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.